Reisen.
Kreuzfahrten werden immer beliebter, vielleicht auch deshalb, weil in unserer immer unruhigeren, immer schnelllebigeren, ja vielleicht auch immer gefährlicheren Welt so ein Kreuzfahrtschiff eine überschaubare Welt wie eine Insel ist. Umgeben von der Weite des Meeres und der Endlosigkeit des Himmels, da kann der Alltag ruhig an Land bleiben. Und weil die Nachfrage so groß geworden ist, ist auch das Angebot enorm gewachsen. Kaum ein Gewässer gibt es noch, das nicht per Schiff durchkreuzt werden kann. Ob es nun um die Antarktis herum ist, um die Philippinen, Tasmanien, Mallorca, das Nordkap oder die griechischen Inseln. Wer das Ufer dabei nicht so gern aus dem Blick verlieren möchte, der kann sich auch auf Flusskreuzfahrt begeben. Und heute in Domradio Reisen, da stellen wir Ihnen das ein oder andere Kreuzfahrtziel vor. Und gleich als erstes, da sprechen wir mit einer evangelischen Pfarrerin im Ruhestand, die als Seelsorgerin mit an Bord geht. Denn in der Ruhe an Bord, umgeben nur von Wellen und Wasser, da lassen viele auch ihre Gedanken fließen, denken ganz anders vielleicht über Gott und die Welt nach und nehmen das Angebot der Pfarrerin zum Austausch gerne an. Mit Pfarrerin Katharina Plehn-Martins steigen wir gleich ein in die Sendung. Am Mikrofon bin ich, Hilde Regeniter. Schön, dass Sie mit uns auf die Reise gehen. Sie hören das Domradio, die Sendung Reisen. Kreuzfahrten sind beliebt und zwar zu jeder Jahreszeit. Über fast alle Weltmeere kann man mittlerweile ja mit den riesen Pötten schippern und bei Landgängen dann auch noch ein bisschen was kennenlernen vom Land. Oder einfach nur shoppen oder froh sein, mal festen Boden unter den Füßen zu haben. Ganz nach Belieben. Das Angebot an Kreuzfahrten, das ist deswegen fast auch so unendlich geworden wie der Ozean selbst. Egal nun, ob hin zur Antarktis, den Philippinen, nach Tasmanien, Mallorca, dem Nordkap oder den griechischen Inseln, kaum ein Meer gibt es, das nicht durchkreuzt werden kann. Die evangelische Berliner Pfarrerin Katharina Plehn-Martins, die fährt, seitdem sie im Ruhestand ist, mit über die Meere und zwar als Bordseelsorgerin. Und da hat sie dann ein offenes Ohr für Nöte und Gespräche mit den Passagieren. Und sie lernt Stück für Stück immer mehr von der Welt kennen. Jetzt ist sie gerade aber mal nicht auf den sieben Weltmeeren unterwegs, sondern hier bei uns am Domradiotelefon. Einen schönen guten Tag, Frau Plehn-Martins.
Guten Tag.
Wir erreichen Sie ja jetzt zu Hause in Berlin. Wo waren Sie denn zuletzt auf Schifffahrt?
Die letzte Reise, die ging ans andere Ende der Welt, nach Neuseeland und Australien. Und diese Reise führte mich über drei neuseeländische Städte durch die raue tasmanische See nach Hobart auf Tasmanien. Das fand ich absolut interessant und sehr sehenswert. Vorher wusste ich gar nicht, wo Tasmanien liegt. Und von dort ging es dann weiter zum australischen Festland, nach Adelaide, Portland, Melbourne und am Ende der Reise stand Sydney mit der gigantischen Oper und der Harbour Bridge. Es war eine wunderbare Reise nach Down Under.
Also es ist echt nicht übertrieben zu sagen, dass Sie ganz schön rumkommen.
Ja.
Wie sind Sie denn überhaupt auf die Idee gekommen, als Bordseelsorgerin in See zu stechen?
Das war überhaupt nicht meine Idee. Ich hatte mit Kreuzfahrten und Kreuzfahrtseelsorge, davon wusste ich gar nicht, dass es das gibt, überhaupt nichts im Sinn. Es war eigentlich ein Zufall. Nach Eintritt in den Ruhestand hatte ich auf einmal Zeit und zum Beispiel auch Zeit für eine Reise nach Griechenland. Und da lernte ich einen älteren Kollegen kennen und der meinte, Sie sind die geborene Bordseelsorgerin. Das fand ich zunächst recht befremdlich, aber irgendetwas in mir reizte mich dann doch, dem nachzugehen. Und heute würde ich so im Kern sagen, ehrenamtlich als Bordgeistlich auf einem Kreuzfahrtschiff zu arbeiten, passte zu meiner Situation, weil ich plötzlich Zeit hatte. Und es passte zu meiner Profession. Ich war immer gerne Pfarrerin und auf dem Schiff kann ich mit einer Gemeinde auf Zeit sehr gut auch eben als Pfarrerin weiterarbeiten. Und so ist es dann dazu gekommen. Ich habe angefragt, mich beworben und wurde sofort in den Pool der Bordseelsorger übernommen.
Der Mann hatte also recht, das war wirklich was für Sie. Was war denn Ihre allererste, also Ihre Jungfernfahrt als Bordseelsorgerin?
Das war meine Traumtour. Das war ein Zufall, aber es war meine Traumtour. Die führte mich nämlich von Hamburg nach Bergen und von dort die norwegische Küsten- und Fjordlandschaft entlang über die Inselwelt der Lofoten bis zum Nordkap und wieder zurück. Und das war meine erste wunderbare Reise auf einem Kreuzfahrtschiff.
Wie ist das denn, wenn Sie da so auf hoher See unterwegs sind? Das ist ja sicher auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, so wochenlang auf einem Schiff unterwegs zu sein. Also meine Kollegin, die hat hier gerade gesagt im Teasing, ich weiß nicht, ich glaube, ich würde mich eingesperrt fühlen.
Das Problem habe ich nie gehabt. Im Gegenteil, ich erlebe ja auf dem Meer, wenn wir auf dem offenen Meer sind, Weite ohne Ende. Das ist ein unglaubliches Gefühl, wenn man nur Wasser und Himmel bis zum Horizont sieht. Das ist eindrucksvoll. Und da kann ich für mich sagen, da wird das Herz ganz weit. Allerdings darf man dann nicht darüber nachdenken, dass es unter dem Kiel Tausende von Metern an Meerestiefe gibt und sonst gar nichts. Nee, den Gedanken muss man wegtun, ja?
Ja, sollte man besser nicht drüber nachdenken, das glaube ich
genau,
auch.
Genau, genau.
Was war denn für Sie die bisher aufregendste Tour?
Die aufregendste, das war eigentlich, ich sag mal vom Seegang her, die letzte Tour. Und zwar an den Seetagen in der wilden Tasmansee. Also die ist auch dafür bekannt, dass sie sehr rau und sehr wild ist. Ja, und plötzlich fing der Kahn ordentlich an zu schaukeln. Obwohl diese Schiffe ja alle Stabilisatoren haben, die eine Menge auffangen, hatte das einen unglaublichen Schaukelgang. Es war immer ganz lustig, wenn ich morgens meine Gottesdienste hielt und mir die Leute den langen Gang entlang entgegenkamen. Die sahen alle aus, als wären sie sternhagelvoll, ja. Also ich schätze mal, dass die Wellen etwa 6 bis 7 Meter hoch waren und man spürte das besonders, aber auf den unteren Decks, wo dann die Arbeitsräume vieler Mitarbeiter liegen, also die haben mir wirklich leid getan. Die Wellen knallten und prallten auf die Schiffswände und ich habe manchmal gedacht, gleich birst hier alles auseinander. Da konnte einem schon mulmig werden. Och, nach 2 Tagen war das Getöse vorbei und das Meer gestaltete sich wieder ruhig und es wurde wieder sehr gemütlich auf dem Schiff.
Ich wollte Sie eigentlich auch fragen, ob Sie schon mal einen richtigen Sturm erlebt haben. Das war ja sowas in die Richtung, ne?
Das ging in die Richtung, aber war noch nicht dramatisch. Ich sag mal so, die echten Profis, die 6 bis 8 Monate auf dem Schiff sind, die haben das mit großer Gelassenheit genommen. Also, und ich sag mal, diese Gelassenheit, die habe ich dann auch von ihnen übernommen und habe gedacht, wenn die hier so cool sind, dann muss ich mir auch keine Sorgen machen, ja. Und ich sag mal, so einen richtig schlimmen Seegang habe ich als junge Frau, da bin ich mal unterwegs gewesen nach Japan. Da habe ich das erlebt. Da flogen wirklich die Teller alle vom Tisch. Aber damals war ich noch so jung und fröhlich. Ich habe nur gelacht und Gott sei Dank ist mir auch nichts passiert. Also ich bin nie seekrank geworden. Ich glaube, ich habe da eine etwas robuste Konstitution, ja.
Das braucht man wahrscheinlich als Bordseelsorgerin auch.
Auch, ja.
Wie ist das denn? Zu den Kreuzfahrten gehören natürlich auch die Gänge an Land, wenn man dann zwischendurch anlegt. Das ist ja auch das Reizvolle, dass man da unter Umständen mehrere Länder auf einen Streich sozusagen mitnehmen kann. Aber haben die Reisenden dann überhaupt Zeit genug, wirklich was vom Land mitzubekommen oder kriegt man dann einfach nur die Touri-Quickie-Tour?
Also ich würde mal sagen, ja und nein. Es ist klar, man bekommt immer nur kleine Ausschnitte einer Landschaft oder einer Gegend mit, weil das Schiff in der Regel nur einen halben oder einen ganzen Tag in irgendeinem Hafen oder auf Reede liegt. Das heißt, die Zeit ist sehr begrenzt. Aber darum... Es gibt diese organisierten Landausflüge, das sind diese Touri-Quickies, wie Sie sagen, oder man zieht auch einfach mal auf eigene Faust los, was sehr spannend sein kann. Und aus meiner Sicht ist das Beste, sich zu beschränken und das, wofür man sich entschieden hat, mit allen Sinnen aufzunehmen und zu genießen, ohne dann darüber nachzudenken, ob man jetzt irgendwas anderes verpasst haben könnte. Und ich denke, so kann man diese Zeit wirklich sehr, sehr schön nutzen. Ich habe es allerdings einmal erlebt und das war mit einer Reisegruppe, die wurde über die wunderbare Insel Santorin, also die griechische Insel Santorin, regelrecht gescheucht. Und das fand ich schrecklich. Niemand hatte genügend Zeit, irgendetwas mitzubekommen. Fotostopp hier, Fotostopp da. Ich fand das nur schrecklich. Und schrecklich, denke ich, vor allen Dingen auch für die Bewohner der Insel, die solche Touristengruppen doch nur als Heimsuchungen oder als Plage empfinden können. Das gibt's natürlich auch, aber weitgehend habe ich wunderbare Erfahrungen und Eindrücke auch auf diesen Landgängen persönlich mitgenommen.
Das sagt Pfarrerin Katharina Plehn-Martin. Sie ist als Bordseelsorgerin auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs, hat darüber auch ein Buch geschrieben. Segen auf See heißt das. Da müssen wir natürlich noch ein bisschen genauer drüber sprechen. Tun wir auch gleich als nächstes hier in Domradio Reisen. Auf Kreuzfahrtschiffen sind wir heute unterwegs in Domradio Reisen, denn da ist der Himmel so nah, das Meer so weit und der Alltag so fern. Die evangelische Berliner Pfarrerin Katharina Plehn-Martins fährt, seitdem sie im Ruhestand ist, mit über die Meere als Bordseelsorgerin. Und da hat sie dann ein offenes Ohr für das, was den Passagieren auf dem Herzen oder auf der Seele liegt. Sie ist jederzeit bereit zu Gesprächen über Gott und die Welt. Und über ihre Erlebnisse und Erfahrungen als Seelsorgerin auf Kreuzfahrt, da hat sie ein Buch geschrieben. Frau Plehn-Martins, was sind denn das für Geschichten, von denen Sie da erzählen?
Ach, das sind ganz unterschiedliche Geschichten. Ich habe dieses Buch aufgebaut so in 10 Miniaturen mit ganz unterschiedlichen Erzählungen in unterschiedlicher Länge. Also ich kann nur sagen, nach jeder Reise gibt es einfach einen ganzen Koffer voller Geschichten. Man muss nur die Augen und die Ohren offen halten und das tue ich ja schon von Berufs wegen. In meinem Buch erzähle ich aber erstmal, wie ich selbst aufs Schiff gekommen bin. Das ist nämlich immer die erste Frage, die mich die Leute fragen. Und dann berichte ich weiter vom Apfelsinenkisten-Charme und das meint nämlich die Crewkabinen. Und ich hatte, muss ich wirklich sagen, das Glück, dass ich auch einmal in einer Crewkabine untergebracht war. Und das fand ich hochinteressant. Aber dann gibt's natürlich die Nobelsuiten für die Gäste, wie unterschiedlich man einfach auf einem Kreuzfahrtschiff auch wohnen kann. Aber vor allem sind natürlich mir die Menschen auf dem Schiff ganz wichtig. Ich bin primär für die Gäste zuständig, suche aber immer auch den guten Kontakt zu den Mitarbeitern. Und da habe ich eine ganze Menge erfahren über das, was ich den Reisevirus nenne. Davon erzähle ich auch, vom Reisevirus. Und ich muss sagen, ich habe gelernt, oft kommt Flucht als Motivation ins Spiel. Flucht vor privaten, vor beruflichen oder gesellschaftlichen Problemen. Und es gibt vielfältige Gründe, die Leute immer wieder aufs Schiff bringen, auch wenn sie versuchen, an Land wieder ansässig zu werden. Die immer wieder, ich sag mal wirklich, auch vom Reisevirus befallen sind, ja. Mhm. Und dazu habe ich eine Menge zu erzählen.
Vielleicht klären wir mal, was eigentlich die Aufgaben einer Bordseelsorgerin sind. Die müssen ja wirklich rund um die Uhr zur Verfügung stehen für Gespräche. Wie ist das?
Ja, also meine Kernaufgaben sind Gottesdienste und Andachten halten. Über das Bord-TV spreche ich ein Wort zum Sonntag, das dann in einer Endlosschleife übertragen wird von Samstag auf Sonntag. Ich begleite Gäste bei den Landausflügen. Das erhöht natürlich auch meine Bekanntheit an Bord und hilft sehr beim Aufbau einer Gemeinde auf dem Schiff. Und das versuche ich auch, eine Bordgemeinde aufzubauen. Und auf manchen Reisen halte ich Vorträge, auf anderen Reisen bin ich Tag für Tag bei Tea-Time-Gesprächen eingeteilt, also zu persönlichen Gesprächen, zur Tea-Time. Ich werde oft auch gebeten, mit Alleinreisenden zu Abend zu essen, was fast immer einen seelsorglichen Hintergrund hat. Mhm. Entscheidend ist meine Präsenz an Bord. Immer im Standby-Modus, offen für Gespräche, durchaus am Pool, an der Reling oder im Jazzclub. Sobald ich die Gangway hochgehe, bin ich eigentlich im Dienst, so muss ich sagen. Ja.
Und viele Leute wollen dann tatsächlich mit Ihnen reden. Sie haben jetzt schon das Beispiel der Alleinreisenden, die ja vielleicht auch gar nicht gerne essen möchten, ganz alleine am Tisch. Mit denen reden Sie, mit vielen anderen auch. Worüber wollen die Leute reden? Das ist wahrscheinlich sehr unterschiedlich, nehme ich an.
Genau, das ist absolut unterschiedlich. Es gibt sicherlich auch die Leute, die gar nicht mit einer Pfarrerin reden möchten. Und das ist, ich sag mal, Gott sei Dank auch gut so. Aber manches entwickelt sich auch. Ich habe so die Erfahrung gemacht, dass die Menschen nicht gleich auf mich zugehen und sagen, ach, da ist ja eine Pfarrerin, da kann ich jetzt mal alles abladen oder besprechen. Das braucht schon einen Vorlauf, es braucht einen Erstkontakt. Und wenn man diesen Kontakt einfach erstmal gebaut hat oder bekommen hat, dann sind die Themen, ich sag mal, so unterschiedlich wie die Menschen selbst. Ich erinnere sehr vieles. Eine Frau hat mal mir ihre ganze Lebensgeschichte erzählt mit allen Höhen und Tiefen und wie sie nun heute ihr Leben als geschiedene Frau lebenswert gestaltet und darüber war sie froh und glücklich und das hat sie dann auch einfach so zur eigenen Vergewisserung mir erzählt. Oder eine andere Frau litt unter der Trennung von ihrem Sohn, der sich, obwohl in der gleichen Stadt wie sie lebend, ganz von ihr abgewandt hatte. Dann gibt's aber immer wieder die Traurigkeit über den Verlust von Gemeinschaft durch Trennung oder Tod. Bis dahin, das habe ich auch einmal erlebt, dass ein alter Mann an jedem Hafen überlegte, ob er nicht die Reise unterbrechen sollte, um nach Hause zu fliegen, damit er zum Grab seiner Frau gehen kann. Und der hat eigentlich bei jeder Mahlzeit geweint. Also das war eine ganz traurige Geschichte. Aber auch ein junger Musiker erzählte mir um Mitternacht an der Bar vom Suizid seines Bruders, der ihn und seine Familie schwer belaste. Ich kann nur sagen, und.
Das hört sich ja so an, als wären Sie da eben klar, weil die Leute über ihre Nöte auch sprechen, oft mit viel Leid konfrontiert.
Das
Das
vermutet man erst nicht. Man denkt immer, Kreuzfahrtschiffe ist alles irgendwie nur fröhlich und hell und leicht. Und wenn man erst mal näher an die Leute rankommt, dann spürt man auch, dass sie ihre Probleme mit im Gepäck haben. Und ich denke mal, so angesichts der Weite von Meer und Himmel werden die Leute auch ein Stück weit wieder auf sich selbst zurückgeworfen. Und sie haben auch nicht mehr ihre Alltagsverpflichtungen, sie müssen sich um nichts mehr kümmern. Das heißt, es gibt viele freie, unbesetzte Zeit und dann kommen die Sachen auf einmal hoch. Und ich denke, dass die Leute sich das vorher vielleicht oft auch gar nicht so klar gemacht haben, aber auf einmal ist es dann so. Und dann ist es gut, wenn jemand da ist, der oder die diese Probleme einfach mit auffängt, indem diese Person, also in dem Fall ich als Fahrerin, einfach zuhört und ein echtes Gegenüber ist, ja.
Ganz
Also
kurz zum Schluss, wie ist das für Sie? Ich meine, natürlich möchten Sie das auch genießen, diese schönen Reisen, die schönen Landschaften da auf dem Meer und dann das viele Leid. Wie schaffen Sie das?
es ist mein Beruf, Pfarrerin zu sein und auch für die Nöte und die Ängste und die Traurigkeiten der Menschen zuständig zu sein. Aber es gibt auch das andere auf dem Schiff. Es ist nicht nur so, ich sag mal, dass das Schiff vor Tränen überläuft, ja. Das ist jetzt sehr verdichtet, wenn ich Ihnen das so erzähle. Und es gibt das andere, es gibt das fröhliche Unterhaltungsprogramm, es gibt die schönen Landausflüge und an allem partizipiere ich, ja. Ich meine, ich bin zwar rund um die Uhr eigentlich im Dienst, aber ich bin auch glücklich, weil ich auf diesem Wege auch sehr viel von der Welt kennenlerne und viele schöne Eindrücke habe und übrigens auch gerne fotografiere. Und in meinem kleinen Buch gibt es wunderschöne Fotos, die ich alle selbst auf den Schiffen, auf den Reisen gemacht habe.
Und dieses Buch heißt Segen auf See, ist gerade frisch im Patmos Verlag erschienen. Und geschrieben hat es eben Katharina Plehn-Martins, mit der wir hier gesprochen haben, Bordseelsorgerin an Kreuzfahrtschiffen. Vielen Dank, dass Sie uns hier berichtet haben.
Sehr gerne.
Das Domradio mit der Sendung Reisen. 9 Länder auf einen Streich. Kreuzfahrten machen sowas möglich, zum Beispiel bei einer Fahrt über die Ostsee. Und so eine Schiffstour von Deutschland bis nach St. Petersburg ist einfach ein tolles Erlebnis. Ganz besonders dann, wenn die Reise auch zu vielen verborgenen Orten führt. Dazu gehört zum Beispiel eine kleine Insel in Dänemark, aber auch die Stockholmer Schären und historische Orte in Polen und Russland.
Es ist früh am Abend, als das Schiffshorn in Kiel durch den Hafen tönt und eine Reise startet, auf die sich viele freuen. Nicht, weil sie besonders viel Luxus und Erholung erwarten, sondern weil sie Erlebnis erwarten. Nostalgie, Erinnerung, Neues, Unbekanntes, Unerwartetes. 9 Länder auf einer Tour, unterschiedliche Kulturen und gleich zu Beginn, am nächsten Morgen, das beschauliche Bornholm. Hier ist die Welt noch in Ordnung, hier ist nichts faul im Staate Dänemark. An der Reling holt Jürgen Matzen mit seinem kleinen Bus die Schaulustigen ab und fährt sie zum Marktplatz von Rønne.
Velkommen til Bornholm. Det er alletiders, og vi kalder det jo solskinsøen. Vi har de kirke, måske sige sen, og vi har viele geschäfte und so. Sehr hübsch hier.
Bornholm ist so, wie man sich Dänemark vorstellt. Kleine Häuschen, fast überall eine Fahne auf dem Dach. Man ist stolz auf Rekorde, auch wenn es hier nur kleine sind. Dänemarks höchster Wasserfall zum Beispiel, gerade mal 22 Meter hoch. In der Nachmittagssonne verlässt der Dampfer die kleine Insel und zieht nach Osten. Damit ein Schritt in die Vergangenheit. Der Hafen von Gdynia steht auf dem Programm, nah an Danzig. Hier begann mit Solidarność das, was man in Osteuropa als den Beginn der politischen Wende bezeichnen kann. Als ich durch Gdynia lief, fiel mir plötzlich ein großes Fahnenmeer auf, dazu Marschmusik und ein großes Bataillon von Marinesoldaten, unter ihnen Admiral Czesław Wilcz.
Welcome to Gdynia. This is the last day of sea week.
Heute ist der letzte Tag der Seewoche und auch der Tag der polnischen Marine. Das hier ist der größte Ort dieser Feier in Gdynia, aber dieser Tag wird in allen polnischen Marinehäfen gefeiert. Polen will sich als selbstbewusstes Land zeigen, als starkes Land, nach all der traurigen Vergangenheit, auch in Bezug auf Deutschland. Jetzt aber vor allem mit Blick auf den Konflikt des Westens mit Russland. Und das ist schon die nächste Station dieser Ostseekreuzfahrt. Nach wenigen Seestunden legt unser Schiff in Bartiskan, früher Pillau. Es ist die westlichste Stadt im westlichsten kleinen Zipfel des großen Russland in der Exklave Kaliningrad, früher Königsberg. Während es relativ lange dauert, bis die Pässe kontrolliert werden, empfängt uns Reiseführerin Shoshuna.
Добрый день, дорогие гости. Добро пожаловать в город Калининград. Liebe Gäste, herzlich willkommen in die Stadt Königsberg, Kaliningrad. Wir fahren durch besondere alte Straße, die alte Namen von den prominenten Menschen Deutschlands haben, wie beispielsweise General Scharnhorst, Gneisenau. Aber wir werden natürlich diese Bezirke sehen, die während des Krieges zerstört wurden, besonders im August 1944, als hier diese schreckliche zwei Nächte die Stadt überlebt hat.
Für viele Urlauber ist dieser Landgang mit Nostalgie verbunden. Es sind Männer und Frauen, die hier ihre Kindheit verbrachten oder Menschen, deren Eltern hier einst in Königsberg wohnten. Auch Männer, die hier im Zweiten Weltkrieg im Einsatz waren. Sie alle wollen auch den restaurierten Königsberger Dom sehen, ein Gebäude, in dem auch die preußischen Könige gekrönt wurden. Und alle wollen sie dem Geheimnis des Bernsteins näher kommen. Auf der anderen Seite der Region Kaliningrad liegt bereits Litauen mit seiner kurischen Nährung. Litauen, Lettland und Estland, heute sind es stolze neue EU-Mitgliedsländer. Sie präsentieren sich gerade in den Hafenstädten wie Klaipeda, Riga oder Tallinn herausgeputzt. Unser Schiff erreicht nach einer Nacht bereits noch einmal Russland und damit wohl den Höhepunkt dieser Reise, St. Petersburg. Vieles sollte und muss man gesehen haben, das Winterpalais, die Admiralität, die Eremitage, die Peter-Paul-Kathedrale, den Newski-Prospekt, aber wie so oft auf einem Kurzbesuch, die Zeit reicht nicht. Etwas Freizeit bleibt noch, bevor das Schiff auf die letzte Etappe geht und noch einmal stundenlang durch die Schären vor Stockholm fährt. Eine Kulisse für Traumfotos, für Neidfotos und Zeit für Nostalgie. Das Team des Dampfers verabschiedet sich.
Bleiben Sie gesund und ich sage Good Night, gute Nacht und auf Wiedersehen.
Es bleibt die Erinnerung an eine Kreuzfahrt mit vielen bewegenden, berührenden, aber schönen Momenten. Eine Fahrt über die Ostsee, die so viel Geschichte bietet.
Alexander Tauscher war das über seine Ostseekreuzfahrt von Kiel aus. Eine Stippvisite durch 9 Länder. Pilgerreisen, die liegen seit Jahren schon im Trend. Immer wieder haben wir da auch bei Domradioreisen drüber berichtet. Und natürlich ist es so, dass wir auf ganz, ganz unterschiedliche Weise pilgern können. Ganz klassisch, per Pedes, also zu Fuß, oder sportlich mit dem Fahrrad. Und bestimmte Pilgerwege, die bieten auch die Möglichkeit, sich im Bus oder mit der Eisenbahn auf den Weg zu Wallfahrtsorten und heiligen Stätten zu machen. Und dann gibt es ja auch noch Pilgerfahrten auf dem Flusskreuzschiff. Das gefällt vielen, vor allem auch älteren Mitfahrern.
Ist es der Ausflug etwas, was ich schaffe, dann mache ich mit. Und ansonsten kann ich auf dem Schiff bleiben. Ist ja kurzweilig und man hat alles, was man braucht. Man muss sich kein Lokal suchen. Vor allen Dingen ist auch hier, das Essen ist sehr gut.
Mathilde Demmel reist schon seit vielen Jahren auf Flusskreuzfahrtschiffen. Es ist komfortabel, sehr bequem und auch für alle diejenigen gut zu leisten, die körperlich etwas eingeschränkt sind. Das ganz Besondere an einer Flusskreuzfahrt als Pilgerreise ist natürlich das geistliche Element. Heidi Ritter vom Bayerischen Pilgerbüro erklärt die außergewöhnliche Form des Reisens.
Wir reisen unter Gleichgesinnten. Was wir auch machen, ist natürlich, dass wir an Wallfahrtsorte fahren und dort vor Ort in Kirchen gehen.
Ansonsten gibt es jeden Tag die Möglichkeit, an Bord einen Gottesdienst mitzufeiern. Jeden Morgen zu recht früher Zeit wird die Lounge, in der abends getanzt wird, zum Gottesdienstraum.
Für mich ist es jeden Tag ein Festtag. Denn wenn man unterwegs ist, man hat Zeit zum Nachdenken, man hat Zeit zum Danken. Und wenn dann die Menschen in der Früh kommen, dann ist es ein guter Start in den Tag und wir spüren, wo wir verhaftet, geortet sind, wo unsere Wurzeln sind.
Sagt Monsignore Wolfgang Boucher, der schon seit vielen Jahren mit auf Kreuzfahrten als geistlicher Leiter dabei ist. Das geistliche Angebot, insbesondere zu einem Seelsorge- oder Beichtgespräch, wird sehr gerne und häufig angenommen, erklärt er.
Gerade im Urlaub, da kommen die Leute, denken ein wenig nach. Es gibt schon einige Sorgen. Verstorbener Ehemann, dann Sorge um die Kinder, um die Enkelkinder, um dieses und jenes. Und dann ist so eine Reise auch mal ein Zeitpunkt wieder zum Atemholen der Seele. Und dann ist das Seelsorgegespräch vielleicht auch ganz angebracht.
Das geistliche Angebot gehört natürlich zu einer Pilgerfahrt dazu, ist aber keine Pflichtveranstaltung. Wolfgang Zettler, geschäftsführender Direktor des Bayerischen Pilgerbüros.
Wenn wir hier auf der Kreuzfahrt einen Gottesdienst anbieten, ist das nur freiwillig. Und wir freuen uns, wenn ein Drittel der Gäste morgens um 6.30 Uhr, das ist ja doch eine sportlich frühe Zeit, antritt und hier gemeinsam mit uns den Gottesdienst feiert, ohne dass irgendeine Verpflichtung im Programm steht. Und ganz im Gegenteil, es wird teilweise von unseren Gästen eingefordert.
Neben den religiösen Angeboten legen die Veranstalter Wert auf eine fundierte Reiseleitung und wissenschaftliche Vorträge, die Land, Leute und Geschichte den Gästen näher bringen. Das kommt an Bord gut an, wie bei Elfi Martini.
Es ist einfach ein tolles, fundiertes Wissen und auch im Vorfeld gibt es also sehr gutes Material, sehr gute Bücher. Also da fühle ich mich also sehr, sehr gut aufgehoben.
Für die Zukunft liegen die Pilgerreisetrends womöglich aber noch in einer ganz anderen Richtung. Geschäftsführer Wolfgang Zettler denkt da vor allem an jüngere Teilnehmer.
Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass wir irgendwann auch mal mit einem Rad unterwegs sind. Natürlich muss man hier bedenken, dass es auch unterschiedliche Vorstellungen gibt. Man kann ja mal anfangen mit einem E-Bike. Das machen wir in 2014 erstmals, eine kleine Reise mit dem E-Bike, sozusagen in die Radreisen hineinschnuppern.
Und natürlich sind aktuelle Ereignisse immer mitentscheidend für das Programm des Bayerischen Pilgerbüros. Eine Studienreise nach Argentinien zu den Wurzeln des Papstes und eine Wanderreise über den Franziskusweg im Norden Italiens dürfen im Programm selbstverständlich nicht fehlen.
Das ist einer der schönsten, vielleicht sogar der schönste Pilgerweg schlechthin. Eine Länge von 500 Kilometern, die muss man nicht auf einmal machen. Wir bieten sie in drei Etappen an. Man kann diese sehr unterschiedlich gestalten. Und ich kann mir vorstellen, dass wir hier auch viele junge Leute gewinnen könnten.
Jedes Jahr ist das Bayerische Pilgerbüro auf anderen Flüssen unterwegs. Mal auf der Rhone in Frankreich, aber auch durch Deutschland. Und manchmal, da wird aus einer einwöchigen Flusskreuzfahrt auch eine lebenslange, so wie bei August Neuhauser.
Also wir waren das erste Mal, meine Frau und ich, 1967. Und das war die erste Pilgerreise von mir, meine Frau auch. Und da haben wir uns auch kennengelernt.
Pilgerreisetrends und eine Flusskreuzfahrt, dieses Mal auf der Rhone in Südfrankreich, vorgestellt von Matthias Friebe. Hier ist Domradio, die Sendung Reisen. Wasser zählt in Israel zum wertvollsten überhaupt. Wasser ist nämlich Mangelware. Das Land ist sehr, sehr trocken im Heiligen Land. Dabei gibt es ja drei Meere und wir nehmen heute hier in Domradio Reisen mal eine etwas andere Perspektive aufs Heilige Land ein, nämlich vom Wasser aus. Alexander Tauscher, der nimmt Sie mit auf eine Reise vom Roten Meer übers Tote Meer bis hin zum Mittelmeer.
Eilat, ganz an der Südspitze Israels, am Rand der Wüste Negev. Es ist der einzige Zugang Israels zum Roten Meer und damit zum Indischen Ozean. Nicht einmal 12 Kilometer gehören Israel von dieser langen Küste am Roten Meer. Diese 12 Kilometer sind extrem genutzt mit Hotels, einem Hafen, einem Unterwasserobservatorium und dem Dolphin Reef. Hier arbeitet Tom Fischer als Tierpflegerin.
This place, the whole idea behind it is to have a coexistence between us and the dolphins. They don't work for us, we don't work for them. We're friends.
Die Grundidee dieses Projektes ist es, dass wir Menschen mit den Delfinen zusammenleben. Wir arbeiten nicht für sie, sie arbeiten nicht für uns, wir sind Freunde. Die Tiere tun, was immer sie tun wollen und wir stören sie dabei, wenn möglich nicht. Wann immer sie wollen, lassen sie uns an ihrem Leben teilhaben. Die Delfine sehen das Dolphin Reef als ihre Heimat und kommen auch bei dieser geöffneten Absperrung aus dem Meer immer wieder zurück zum Dolphin Reef. Auch ein Delfin, der einmal für ein paar Monate am Sinai in Ägypten war, sei inzwischen wieder zu Hause, berichtet Tom. Urlauber können beim Schnorcheln oder Tauchen auf Tuchfühlung mit den Delfinen gehen, aber auch das nie unter Zwang. Nur wenn die Delfine Lust haben, nähern sie sich den Menschen.
There are about 6 or 7 different species of dolphins and small whales in the Red Sea area.
Es gibt hier im Roten Meer etwa 6 bis 7 Arten von Delfinen und kleinen Walen. Wir haben keine genauen Zahlen, das wurde nie untersucht. Aber ich kann Ihnen sagen, dass wir viele Delfine sehen. Einige Gruppen kommen zu 4 zu 5, andere in einer 7er-Gruppe. Sie bleiben meist in der Mitte der Bucht von Eilat. Sie kommen seltener näher an die Strände, so in etwa auf Höhe des Unterwasserobservatoriums.
This is where you can mainly see them.
Die Delfine schwimmen grenzenlos in dieser Bucht zwischen Ägypten, Israel, Jordanien und Saudi-Arabien. Diese 4 so unterschiedlichen Länder grenzen in dieser Bucht aneinander. Und so träumt der Tourismuschef von Eilat, Abi Kandelker, von einer Riviera am Roten Meer.
My dream is, I call it the Red Sea Riviera, and in my opinion, it's good for the whole area here, the Red Sea.
Ja, ich träume von dem, was ich die Riviera des Roten Meeres nenne. Das wäre gut für die gesamte Region hier am Roten Meer. Wir wollen, dass mehr Touristen nach Eilat, nach Aqaba und auf den Sinai Bay kommen. Hier in Elat ist es ruhig, es ist sicher für Touristen. Man sieht es ja hier, wie es zwischen den Ländern funktionieren kann. Und man erlebt, dass die Riviera am Roten Meer der perfekte Ort für Ferien ist.
Just come to see to know that the Red Sea Riviera is the perfect destination for a vacation.
Mit Saudi-Arabien gibt es noch nicht einmal diplomatische Beziehungen, sodass der Traum noch lange gelebt werden kann. Ganz friedlich teilen sich Jordanien und Israel das Tote Meer. Ein Meer, das neues Leben bringt durch seine vielen wichtigen Mineralien und durch seine Lage, gut 400 Meter unter dem Meeresspiegel, ein heilsames Klima. Ofrat Gazit vom Tourismusbüro.
The air in the Dead Sea region is richer in 10-13% in oxygen.
Wir haben ja hier 10-13% mehr Sauerstoff als an anderen Orten und einen hohen Anteil an Bromium, das trägt zur Erholung bei. Um es so zu sagen, Tel Aviv ist eine Stadt ohne Pause und das Tote Meer ist eine Pause ohne Stadt. Diese Stadt ohne Pause, sie zieht vor allem junge Menschen an. Tel Aviv mit dem breiten Strand des Mittelmeeres wird vor allem von jungen Israelis geliebt, aber auch von vielen Touristen. Man sieht am Strand fast pausenlos Menschen Sport treiben. Gut gebaute Jungs zeigen in knappen Shorts ihren Traumkörper. Und auch die junge Nuki aus Tel Aviv, sie schwärmt von ihrer Stadt.
Hotspot, go to Rothschild Boulevard.
Die angesagtesten Orte sind am Rothschild Boulevard, hoch und runterlaufen oder im Süden von Tel Aviv an der Grenze zu Jaffa. Der Lewinsky Markt, wo sich nachts die jungen Leute treffen. Junge Szene, junge Bars, junge
Galerien.
Und so verbringt auch Sebastian aus Berlin jedes Jahr eine Woche in Tel Aviv, weil er sich immer mehr in dieses Land verliebt.
So modern, so liberal, sehr säkulär. Recht ähnlich wie Berlin, nur mit dem Vorteil, dass es auch noch direkt am Strand liegt. Ja? So, dass man quasi sein Hostel direkt unter Palmen hat und auch am Abend noch viel öffentliches Leben stattfindet. Die Masse an Street Art, die man an den verschiedenen Wänden in den Häuserschluchten findet.
Tel Aviv, der Staat im Staat, in einem Land, das bewegt, das sich aber nichts mehr wünscht als dauerhaften Frieden.
Das wünschen wir Israel natürlich auch. Jetzt haben wir Israel vom Wasser aus betrachtet. Alexander Tauscher war das mit einer Meeresreise durch das Heilige Land, oder sollte ich besser sagen, um das Heilige Land herum. Vom Roten Meer bis zum Mittelmeer. Und jeder weiß, Israel, das Heilige Land, hat sehr, sehr viel zu bieten. Eine Reise, die lohnt sich so oder so. Domradio Reisen. Und wir sind ja hier auch vorausschauend im Domradio. Ich habe schon mal was zum Planen für diesen Sommer für Sie. Romantisch, wild, menschenleer und ein Baudenkmal hydrotechnischer Kunst. So überschwänglich wird der Oberlandkanal in Nordostpolen beschrieben. Er verbindet die Städte Osteroda und Elbing und sorgt als einziger Kanal der Welt nicht dafür, dass Boote immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel haben. Aus Prinzip. Denn auf einer Strecke von 10 Kilometern, da überwindet der Kanal 100 Höhenmeter. Was man überall sonst auf der Welt mit Schleusen macht, das passiert hier mit Käfigen, die samt Boot aus dem Wasser gehoben werden und über Land fahren. Muss man sich mal bildlich vorstellen. Und insgesamt 5-mal heißt es dann für die Boote raus aus dem Wasser, rauf auf einen kleinen Hügel und auf der anderen Seite wieder runter. Heike Sikoni, die hat das rauf und runter auf einem Hausboot mitgemacht.
Noch liegen wir im Wasser, am Rand des Oberlandkanals in der Nähe von Buchwalde. Gerade mal 2 schmale Boote würden nebeneinander passen, doch weit und breit ist keines in Sicht. Lukas Krajewski hat sein 9 Meter langes Hausboot vorsichtig in die Mitte eines Gitters manövriert. Rund 20 Meter vor uns ist das Wasser zu Ende. Ein kleiner Hügel ragt aus dem Kanal. Krajewski schlägt mit einem eisernen Stab auf eine Eisenscheibe. Auf das Signal hin werden 2 Räder in Bewegung gesetzt. Sie straffen das Stahlseil, mit denen unser Hausbootkäfig langsam Richtung Hügel gezogen wird. Rauf auf den Hügel und raus aus dem Wasser. Und dann sieht man, wir liegen auf einem riesen Förderkorb mit Rädern. Auf Schienen rumpeln wir ganz langsam, erst circa 2 Meter den Hügel hinauf, über die Kuppe. Und dann rappeln wir wie auf einer Achterbahn, nur in Zeitlupe, circa 20 Meter wieder runter. Über hohes Gras, gelbe, rote und blaue Blumenteppiche. Das Boot wackelt nur unmerklich auf den Schienen. Trotzdem ist diese schwebende Bootsfahrt ein komisches Gefühl. Nach circa 10 Minuten ist sie vorbei. Wir tauchen auf unserem Förderkorb langsam wieder ins Wasser. 5 solcher geneigten Ebenen sind auf dem Oberlandkanal zu überwinden. Sie entspringen der genialen Idee eines deutschen Ingenieurs.
Es ist das Jahr 1825. Der Wasserweg von Danzig nach Elbing für die Handelsschifffahrt soll verkürzt werden. Dazu braucht man einen Kanal von Osterroda nach Elbing. Das Problem: 100 Höhenmeter müssen auf einer Strecke von 10 Kilometern überwunden werden. Der Ingenieur Georg Jakob Steenke denkt erst an das naheliegendste: Schleusen. Doch Berechnungen ergeben, Schleusen sind unmöglich. Dann kommt er auf eine geniale Idee. Mit 5 schiefen Ebenen, über die die Boote gehoben werden, lässt sich der Höhenunterschied überwinden. Die preußische Regierung winkt ab, zu teuer und undurchführbar, klingt der Vorschlag. Doch Steenke gibt nicht auf, hartnäckig kämpft er um eine Audienz beim König und der lässt sich schließlich überzeugen. Nicht aus wirtschaftlichen Überlegungen, sondern aus Eitelkeit, denn niemand auf der Welt besitzt damals ein ähnliches Bauwerk.
Und das ist so geblieben. Der Oberlandkanal gilt bis heute als Baudenkmal hydrotechnischer Kunst. Aus wirtschaftlichen Gründen wird der Kanal längst nicht mehr genutzt, für Touristen aber ist er immer noch ein Paradies. Entlang der Wasserstraße eröffnen sich überwältige Naturerlebnisse mit endlosen Fichten, Kiefern, Buchen und Eichenwäldern. Störche, Haubentaucher und Kormorane sind zu beobachten. Selbst Elche sollen die Uferwälder durchstreifen. Der Naturgenuss ist ungestört. Fähr- und Sportboote verkehren nur weniger auf dem Kanal. Lukas Krajewski ist bislang der erste und einzige Charterer, der Boote an Urlauber vermietet. 5 verschiedene Touren über die Weichsel bietet er an. Eine davon führt über den Oberlandkanal.
Here on the canal is wilder and starting from Elblanc, Elbing.
Hier auf dem Kanal ist es wilder und einsamer. Zwischen Elbing und Osterroda ist keine einzige Stadt. Aber es gibt Dörfer mit Geschäften, in denen man sich mit allem versorgen kann. Aber der Kanal ist vielleicht ein bisschen anspruchsvoller wegen der Ebenen. Deshalb empfehle ich Bootsurlaubern, die bei mir Boote mieten, sich einen Skipper nur für die Plattform an Bord zu nehmen. Nur für die 2 Stunden.
Of course, cruising here is maybe a little bit tricky and more difficult than on the regulated canal.
Das Bootfahren ist hier natürlich ein bisschen anspruchsvoller als auf einem vollständig regulierten Kanal. Aber es gibt ein tolleres Abenteuer. Deshalb finde ich das so interessant.
Auf die Idee, Hausboote für Urlauber anzubieten, kam er vor 3 Jahren. Und da es kaum geeignete Boote für die Weichsel mit ihren zahlreichen Untiefen und die Kanäle mit den niedrigen Brücken gab, baute er selber welche.
This is the main room and this is the front room for sleeping. If you come here inside, please. Yes, 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 please, come on.
Hier ist das Wohnzimmer und hier ist die Frontkoje mit 2 Schlafplätzen. Auf der anderen Seite sind noch einmal 2 Schlafplätze. Und hier im Wohnraum kann man den Tisch absenken und man hat 2 Schlafplätze mehr.
And if the table goes down, you have additional 2 places.
7 Boote umfasst mittlerweile seine Hausbootflotte. Das Steuern ist kinderleicht, die Boote sind einfach, aber bequem. Unterdeck ist von Küche über Bad bis Schlaf- und Wohnkoje alles vorhanden. Auf Deck laden überall Plätze zum Sitzen, Stehen, Liegen, zum Naturbeobachten oder träge in die Sonne blinzeln ein. Weiter geht es auf der Fahrt nach Elbing. Und gerade als es scheint, schöner könnte die Natur nicht werden, eröffnet sich eine endlose Wasserlandschaft. Ausläufer der masurischen Seenplatte. Tausende von Seerosen leuchten weiß auf spiegelglatter Wasseroberfläche. Ganze Kolonien von schwirrenden, tauchenden und zwitschernden Vögeln sorgen für Tiefenentspannung. Da möchte man Anker setzen und ewig bleiben auf dem Oberlandkanal in Polen.
Na, das hört sich wirklich tiefenentspannt an, so eine Hausbootfahrt auf dem polnischen Oberlandkanal von Osterode bis nach Elbing. Meine Kollegin Heike Sikoni, die hat das für uns auf schwankenden Planken ausprobiert. Domradio Reisen. Urlaub auf dem Wasser und das direkt vor der Haustür. Sowas gibt's, man höre und staune, auch im Kohlenpott. Genauer gesagt an bzw. auf der Ruhr. Allerdings schippern wir dort nicht mit einer Luxusjacht durch die Landschaft, sondern mit Tretlager und Gaskocher. Was ein Hausboot mit einem Fahrrad gemein hat, das verrät Ihnen jetzt mein Kollege Mike Adler. Ahoi!
Muskelkraft ist vonnöten, um vorwärts zu kommen. Paarweise sollte kraftvoll in die Pedale getreten werden, um das 6 Meter lange Hausboot aus Holz mit Schlafkajüte für 4 Personen in Fahrt zu bringen. Ruhrwärts zum Beispiel von Essen nach Mülheim, 3 Tage lang im Blümchen-Pflücktempo, abseits des Alltagsstress zur allgemeinen Freude der Spaziergänger in die Erholung schippern. Zumal bei Versagen der Muskelkraft das Tretboot noch lange nicht in Seenot geraten muss, wie Wolf-Jürgen Frank von der Grünen Flotte verrät.
Das Boot ist zusätzlich mit einem Elektromotor versehen, sodass, wenn man doch müde wird, was nach einiger Zeit passieren kann, dann kann man den Elektromotor zuschalten und dann mit Tempo 6 Kilometer durchs Ruhrtal fahren.
Allzu verzagten Zeitgenossen sei gesagt, die Batterie liefert immerhin gute 5 Stunden Strom und wird über 2 Solarzellen auf dem Dach des Schiffes mittels Sonnenenergie neu aufgeladen. Freilich ist das auch der einzige Luxus, den das Boot wirklich zu bieten hat, dafür aber viel Abenteuerspaß für maximal 4 Personen mit Leichtkostfigur. XXL-Persönlichkeiten müssen sich eher schon hineinzwängen in den schwimmenden Karawan. Um auf der Ruhr erlebnisreich zu schippern, sollte man sich schon ein paar Tage Zeit nehmen, meint jedenfalls Wolf-Jürgen Franke.
Also ich empfehle eine 3-Tages-Tour, das sind 3 Tage und 2 Nächte. Das reicht, um einen Teil des Ruhrtales zu erkunden. Das kostet Sie dann 230 Euro. Einen Verlängerungstag kostet 60 Euro, sodass die Sache überschaubar bleibt.
Und in diesen 3 Tagen kommt man, wenn auch langsam, zielstrebig voran. 34 Kilometer ist die Ruhr lang und die sind auch zu schaffen. Das jedenfalls behauptet Wolf-Jürgen Franke, beruft sich dabei auf zufriedene Hausbootmieter aus dem vergangenen Jahr.
Das haben in der letzten Jahr 60 Mannschaften gemacht, davon überwiegend Frauen. Die haben sich in die Herzen der Spaziergänger im Ruhrtal und auch in die Natur gefahren und haben eigentlich überwiegend positive Rückmeldungen gehabt.
Urlaub auf den Wasserstraßen im Revier ist vor dem Trend und das aus gutem Grund, weiß jedenfalls Richard Matte, Geschäftsführer der Marina Oberhausen.
Die Wassersportqualität der Kanäle im Ruhrgebiet, insbesondere des Rhein-Herne-Kanals, ist geprägt durch die umliegende Landschaft. Durch die Industriekultur, die Ruhr-Industriekultur sieht sehr schön aus, ist nahe gelegen. Und darüber hinaus haben die verschiedenen Kanäle multifunktionale Zugänge zu den dahinterliegenden Städten.
So lassen sich auch mit dem Hausboot die Revierstädte anfahren. Übrigens im nächsten Jahr ist auch wasserwärts das Zentrum in Oberhausen zu erreichen. Dann wird die Marina, der Yachthafen in Oberhausen, fertiggestellt sein.
Das Gute liegt so nah. Wir haben Ihnen die Trethausboot-Tour auf der Ruhr vorgestellt, hier bei Domradio Reisen. Auf dem Wasser sind wir heute in Domradio Reisen unterwegs. Und wo Wasser ist, da sind auch Inseln. Der deutschen liebste Insel ist und bleibt Mallorca. In dieser Saison gefragt wie nie, vielleicht auch, weil sie eben weiter ein sicheres Reiseziel ist. Im Gegensatz zu Zielen zum Beispiel in der Türkei, in Ägypten oder Tunesien. Und in unserer Reihe Heilige Orte, da wollen wir Ihnen jetzt einen Ort vorstellen, an dem Tourismus, Natur und Religion ganz organisch zusammenkommen, nämlich den spirituellen Mittelpunkt Mallorcas, das Heiligtum Santuari Lluc.
Also wir sind jetzt 7 Tage hier, sind am Freitag angekommen und wir haben mit einer Fastengruppe hier gefastet und gewandert. Die Lokalität ist natürlich ja, inspirierend. Ich glaube schon, dass man das so sagen kann.
Touristin Christiane aus Deutschland steht unweit der großen Basilika in der Sonne und strahlt genau das aus, was dieser Ort den Besuchern mitgeben will. Gelassenheit und Ruhe. Santuari de Lluc heißt dieser Ort. Santuari steht nicht, wie man vermuten könnte, für Kloster. Nein, Santuari heißt Heiligtum. Touristenführerin Magdalena Torres.
Es fing an als eine kleine Kapelle im 13. Jahrhundert, als die Statue von unserer Jungfrau Maria hier in den Bergen gefunden wurde.
Die Legende sagt, dass ein Hirtenjunge namens Lluc die Statue fand und sie ins Dorf brachte. Doch am nächsten Morgen war sie verschwunden. Man fand sie später erneut am Bachufer, an dem sie tags zuvor gefunden wurde, und entschied, an ihrem Fundort eine Kapelle zu errichten. Das Ergebnis ist heute ein großer Komplex mit Basilika, angrenzenden Ställen, die heute als schlichte Herberge dienen, eine große Gartenanlage und Orte für Stille und Gebet.
damit wir wieder mal so ein bisschen auf Null runterkommen aus dem stressigen Alltag und mal so ein paar, ja, so ein bisschen Ballast abwerfen. Das ist, glaube ich, so der richtige Ausdruck.
Ja, ja, viele Menschen kommen hierher, auch wenn viele junge Leute nie zur Messe gehen. Sie kommen hier zu Fuß hin. Sie pilgern nach Juk. Sie heißen Trobadas, die Trobadas von Juk. Das sind Gemeinschaften von Leuten, die manchmal einfach nur kommen, weil sie wandern möchten. Sie kommen mit der Familie, mit Freunden, verbringen einen Tag hier in Juk. Das ist ein Zentrum, das viele Menschen anzieht. Ein Zentrum für Menschen, die es genießen, einen Tag hier zu verbringen.
Und genießen kann man die Zeit hier besonders gut in der Natur. Hier herrscht absolute Stille. Das Santuari de Juk liegt in einem Talkessel des Tramuntana-Gebirges und ist umgeben von Bergen. Auch der Künstler Antoni Gaudi war hier und so beeindruckt von diesem Ort, dass er sogar einen Kreuzweg designte, der heute über die Gipfel führt.
Alle Routen in die Berge beginnen oder enden hier. Es ist wie wenn man sagt, alle Wege führen nach Rom. So ist das hier auch. Alle Wege führen nach Juk. Damals kamen die Menschen aus allen Richtungen der Insel. Aus dem Norden, dem Zentrum, dem Süden und Westen. Und sie kamen zu Fuß.
Und das hat sich bis heute nicht geändert, weil man nur zu Fuß all das mitbekommt, was dieser Ort zu bieten hat. Touristin Christiane wandert in ihrer Fastenwoche jeden Tag. Nie weit, aber lang. Mit Ruhe.
Diese Ruhe und diese Natur und diese imposante Natur. Wenn man wandern geht, dann man bekommt so viel mit und ist so dankbar, dass es, ja, die Welt ist einfach schön, wenn man hier oben ist.
Doch woran liegt das? Woher kommt dieses besondere Gefühl, das einen überfällt, wenn man Zeit im Santuari de Juk verbringt?
La gente que trabaja con energías.
Menschen, die mit Energien arbeiten, sagen, dass das hier ein Ort mit ganz viel Energie ist. Es ist wohl das Zentrum der Insel mit der meisten Energie, um Krankheiten zu behandeln zum Beispiel. Und die Experten sagen, so ein Zentrum wie dieses hier ist exakt hier gebaut worden, wegen der positiven Energie.
Ob es stimmt, man kann es schlecht beweisen. Aber das Lächeln von Christiane, die nur einige Tage hier verbracht hat, lässt einen dran glauben. Für sie hat Juk funktioniert. Das Heiligtum der Insel hat sie komplett aus ihrem Alltag geholt.
Ja, hat funktioniert. Auch so ein bisschen Fasten von den ganzen Medien. Kein Telefon, kein Radio, kein Fernsehen, keine E-Mails, also gar nichts. Mal wirklich runterkommen, auf Null kommen.
Mal wirklich runterkommen, das können Besucher des Santuari de Juk auf der Mittelmeerinsel Mallorca. Verena Tröster hat uns dieses Heiligtum vorgestellt und es war zugleich die letzte Station unserer heutigen Ohrenreise. Das heißt, für mich wird es Zeit, Ihnen jetzt ein richtig schönes Wochenende zu wünschen. Ich bin Hilde Regeniter und gleich raus und ich verweise Sie noch auf unsere Internetseite domradio.de, da können Sie die Sendung wie immer nachhören und sich die Sendung auch als Podcast runterladen. Machen Sie es gut.